ContalK.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ContalK, dem Podcast mit Menschen, die Zukunft gestalten. Erdacht von Dr. Thomas Müller, der normalerweise hier der Gastgeber ist, aber heute darf ich, Gisela Steinhauer, das Interview führen, denn Thomas Müller hat ein grandioses Buch geschrieben und weil er sich dazu schlecht selber befragen kann, übernehme ich das heute. Dankeschön dafür, Thomas, dass ich das machen darf.
Liebe Gisela, ich habe dir zu danken, dass du das machen kannst. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin selber ganz nervös, weil Gisela ist ja Profi-Journalistin, ja, und ich bin mal gespannt, wie sie mich gleich grillt, ja, und ich bin mal gespannt, wie ich mit meiner neuen Rolle als Gast und nicht als Podcast-Host zurechtkomme. Gisela, ich lege mein Schicksal in deine Hände.
Grillen werde ich dich nicht, sondern wir werden dieses schöne Buch auf den Grill legen, wie so ein Stück Filet, und werden uns das mal ganz genau angucken. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Das ist der Titel des Buches, das im Juli erscheint. Und die Frage liegt nahe, Thomas, hast du das selbst geschrieben oder war die KI am Start?
So viel zum Thema Grillen. Nein, ist das tatsächlich so, dass die Kapitelstruktur, die Rahmung und die Endfassung sozusagen der menschlichen Intelligenz zuzuschreiben sind. Aber ich habe genau das gemacht, was ich im Buch auch empfehle, nämlich KI einzusetzen und zwar verantwortungsvoll einzusetzen. Und ich muss sagen, es hat mich im Schreibprozess, also ich habe KI benutzt, ja, ich mache das auch transparent im Vorwort. Und es hat auch mit mir selber was gemacht, weil es macht auch was sozusagen mit dem eigenen Zutrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Wenn man was reingibt in die KI und dann Formulierungsvorschläge bekommt, wo man so denkt, Heide Witzka, ist das gut, was da von der KI rauskommt. Das ist ja viel besser als das, was ich geschrieben habe. Ist es das denn? Ja. Und dann setzt ein Reflexionsprozess ein, den ich für mich auch mal nachgezeichnet habe. Und am Ende hatte ich so viel Selbstvertrauen, auch zu sagen, nee, das, was ich gemacht habe, das ist Thomas Müller und das bleibt und nicht das, was die KI gemacht hat.
Das ist toll, weil man ja dann wirklich mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz zusammen am Tisch sitzt, und du empfiehlst ja auch in diesem Buch, die künstliche Intelligenz einordnen zu können. Was ist denn KI?
Das ist eine hervorragende Frage. Man kann sich ja auch die Frage stellen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz im Abgleich zu menschlicher Intelligenz? Da fängt es ja schon an. Und damit sind wir eigentlich bei der Fragestellung, was macht denn den Menschen eigentlich einzigartig? Ja, und da gehören ja noch ein paar mehr Dinge dazu sozusagen. Und wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, so in der populärwissenschaftlichen Betrachtung, dann reden wir eigentlich meistens von den großen Sprachmodellen, ja. Künstliche Intelligenz umfasst noch ein bisschen mehr, aber um deine Frage zu beantworten, sie ist quasi keine Intelligenz im menschlichen Sinne. Sie denkt quasi nicht, wie Menschen das tun. Sie rechnet und sie rechnet ziemlich gut und ziemlich präzise und sie basiert quasi auf letztlich Daten, Mustererkennung, Wahrscheinlichkeiten und nicht auf Erfahrungen. Ja, ich gehe in dem Buch, gehe ich das dezidiert durch und gehe auch nochmal auf einen Aspekt ein, der auch ganz spannend ist, weil manchmal hat man so den Eindruck, KI fühlt auch, da kommen auch Emotionen rüber, wenn man sich mit so einem Chatbot unterhält oder auch in der Kombination zwischen KI und Robotik, also wenn quasi künstliche Intelligenz eine Verkörperlichung hat, dann kann man schon so die Frage stellen, weiß nicht, wer von den Zuhörern und Zuhörern diesen Film Her gesehen hat. Es ist, wie soll ich sagen, berührend und erschreckend zugleich, ja, wenn quasi künstliche Intelligenz eine Verkörperlichung hat. Und trotzdem ist es mir wichtig darzulegen, Emotionen werden simuliert, die werden nicht empfunden von der künstlichen Intelligenz.
Aber von der anderen Seite, und das ist es ja, ne? Manchmal entstehen da ja wahre Liebesbeziehungen oder Abhängigkeitsbeziehungen.
Wohl wahr, genau das ist eben dieser Punkt. Und wichtig ist mir nochmal zu sagen, KI ist ein Verstärker und sie skaliert quasi das, was wir ihr geben, was wir also auch eingeben. Und von daher ist für mich eigentlich auch so die entscheidende Frage nicht, was kann KI, sondern was bleibt eigentlich menschlich? Was heißt im Kern Relevanz?
Und deshalb ist das zentrale Thema deines Buches, was muss ich tun, um relevant zu bleiben, wenn KI immer besser wird? Und dieser Frage liegt ja eine Angst zugrunde, die du als Personal- und Strategieberater bei vielen Menschen wahrnimmst. Welche Angst ist das?
Also das ist eine Angst, die mittlerweile sogar einen eigenen Namen hat, nämlich Fear of Becoming Obsolete, also die Angst letztlich ja, überflüssig oder unrelevant zu werden. FOBO genannt, nicht zu verwechseln mit FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, könnte vielleicht da auch reinpassen. Aber FOBO meint im Kern quasi die Angst von ganzen Berufsgruppen, sich die Frage zu stellen, ja, was heißt das eigentlich für mich, wenn die künstliche Intelligenz oder die Ergebnisse auch von KI eigentlich quasi besser sind, genauso gut, 24/7 verfügbar, ich habe keine Wartezeiten, die KI wird in der Regel nicht krank, ja, wobei Server, Stromausfälle und so weiter soll es ja auch geben oder auch Maschinenabstürze und so weiter, dass also Rechner nicht mehr funktionieren. Aber das ist die ganz konkrete Angst, die hinten dran steht. Und das zeichne ich in dem Buch nach, betrifft eben verschiedene Berufsgruppen gleichermaßen.
Genau, und deine Beobachtungen haben ja ergeben, dass Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, Aufsichtsgremien, dass die alle eint, dass sie so eine Unsicherheit verspüren und im Nebel stehen. Woher rührt diese Unsicherheit?
Also KI trifft ja nicht auf einen luftleeren Raum. Also KI-Forschung gibt es ja schon seit einigen Jahrzehnten. Aber das war immer eher, wie soll ich sagen, in akademischen Kreisen oder in Hochschulkontexten oder hochschulnahen Kontexten eher relevant. Quasi in der breiten Öffentlichkeit gab es ja diesen berühmten ChatGPT-Moment, ja, vor knapp 2,5 Jahren, als quasi zum ersten Mal dieses Sprachmodell das Licht der Welt, und zwar der allgemeinen Welt, erblickt hat. Und man dann dort wahrgenommen hat, was alles möglich ist. Ja, und das ist ja schon, wie ich finde, ich erlebe das täglich, ja, wo Menschen sagen, das ist schon beeindruckend, was da rauskommt und was ich da vorher für Stunden und Tage lang gebraucht habe. Das geht jetzt in Millisekunden und dergleichen. Und KI trifft aber, oder dieser ChatGPT-Moment, der ist auf eine Welt getroffen, die eh schon im Dauerwandel war.
Genau.
Ja, quasi gerade aus Corona rausgekommen. Ja, das Thema VUCA und BANI, also so diese Unsicherheiten, diese Ambiguitäten, die es auch vorher schon gab, die hat man eben quasi dann damit nochmal potenziert. Also Geschwindigkeit und Intransparenz, was ja auch so ein bisschen quasi immanent ist bei der KI, die erzeugen auch so etwas wie ein Kontrollverlust. Ja, also man weiß ja gar nicht so genau, wo landen eigentlich die Daten. Was passiert denn damit? Man hat so ein bisschen kognitive Entlastung nach dem Motto, man muss nicht mehr selber so richtig denken. Ja, das macht dann die KI. Gleichzeitig hat man so ein diffuses Schamgefühl. Nutzt man denn überhaupt jetzt die KI? Darf man das? Muss ich das transparent machen? Muss ich das kennzeichnen? Oder will ich besonders toll glänzen mit einer Aufgabe oder mit einem Ergebnis, wo ich dann nachher aber auch nicht weiß, stimmt das denn eigentlich, was die KI sagt? Oder halluziniert die? Das ist ja auch so ein bekannter Side-Effekt von KI, und gleichzeitig habe ich diese technologische Abhängigkeit, ja, mit dem Thema Big Tech und Rechenzentren und auch den enormen Strom und Energie und Platzbedarf und so weiter, was da alles mit einherkommt. Und diese Unsicherheit, ich formuliere es mal so, da passiert gerade etwas, es passiert etwas Großes, aber ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich sollte es irgendwie nutzen.
Und jetzt kommen wir zum Kern auch deines Buches, also die stabile Arbeitswelt, so wie es sie mal gegeben hat, die gibt es nicht mehr. Die wird so wackelig, dass es eben dieses System, diese Welt im Dauerwandel ist, auf die trifft die KI. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen ein Geländer und wir brauchen Orientierung, damit wir uns da überhaupt wieder zurechtfinden. Und die bietest du an, diese Orientierung, mit einem Zukunftskompass. In welche Richtung weist der?
Der Zukunftskompass hat 8 Dimensionen, ja, und das ist auch bewusst so. Und der Zukunftskompass kann die Zukunft nicht exakt vorhersagen. Er ist auch kein Orakel und bildet sich da irgendwie, wie soll ich sagen, etwas ganz Besonderes ein, sondern es geht eher darum, dass der Zukunftskompass ein Reflexionsinstrument ist. Und das knüpft ein bisschen an das an, was ich vorhin erzählt habe, nämlich der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Und dieser Zukunftskompass hat das Ziel, quasi Orientierung zu geben, klarer denken zu können, bessere Fragen zu stellen, bewusster auch zu entscheiden, wirklich in so eine Reflexion reinzugehen. Weil Orientierung, und das ist meine feste Einschätzung, die entsteht eben nicht extern, sondern erstmal im Inneren. Und deshalb ist eine der 8 Dimensionen zum Beispiel Identität, nämlich personale und organisationale Identität. Wenn ich selber weiß, wer ich bin, woher ich komme, was mich geprägt hat, was mich auch auszeichnet, dann habe ich eine ganz andere Standfestigkeit und Orientierung und kann dann vor dem Hintergrund dieser Ambiguitäten, dieser Geschwindigkeit, dieser Unsicherheit, die mit KI ja auch einhergeht, viel besser argumentieren, ja, und mich vor allem orientieren.
Und da würde ich jetzt gerne einhaken, weil du ja gerade auch selbst gesagt hast, dieser Zukunftskompass, der hilft dabei, in Zeiten von Wandel und KI klarer zu denken und die besseren Fragen zu stellen. Was sind denn die besseren Fragen?
Naja, die besseren Fragen sind die, die möglichst breit ein Wirkspektrum abdecken können. Ja, also dieser Zukunftskompass mit den 8 Dimensionen hat schon den Anspruch, wie soll ich sagen, Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig, wie soll ich sagen, die Rahmung so zu geben, dass man eben innerhalb dieser 8 Dimensionen auch in der Lage ist, nachher für sich selber eine Orientierung zu finden oder auch rauszufinden, wo bin ich vielleicht noch nicht gut aufgestellt oder welchen Aspekt bei einer Frage sollte ich vielleicht wirklich nochmal betrachten, um eben eine Entscheidung zu treffen. Weil eins ist mir ganz klar, die KI kann wirklich viel, kann verdammt viel. Und da sind wir erst am Anfang der Entwicklung nach meinem Dafürhalten. Das wird noch richtig rasant und beeindruckend werden. Aber was sie nicht kann und was wir auch nicht zulassen sollten, ist Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen. Es gibt in der Europäischen Union ja nicht umsonst den EU-AI-Act, ja, wo unter anderem ein Prinzip ist Human in the Loop, also der Mensch sozusagen in der Entscheidung, in der Letztverantwortung. Und das ist aus meiner Sicht der Kern. Nur um das wahrnehmen zu können, dafür brauche ich Orientierung. Und genau als eine solche Rahmung, als ein solches Framework dient eben der Zukunftskompass.
Du schreibst ja, wer nicht weiß, wohin er will, kann zwar handeln, aber nicht steuern. Wie hilft denn jetzt dein Kompass dabei, die richtige Richtung für den Betrieb zu finden oder für den Laden, in dem ich arbeite, für die Firma oder auch für mich, für jede Einzelne und jeden Einzelnen?
Also der Kompass, ich wende den erstmal quasi auf jede Zielgruppe an. Also brech das nochmal runter. Also ich habe erst dieses Modell entwickelt, auch dargelegt, was hat es denn mit den Dimensionen eigentlich überhaupt auf sich, was steckt hinten dran. Und dann bildet der Kompass, hat quasi ein Punktesystem, auch das erkläre ich in dem Buch nochmal. Und dann kann man sich selber eben verorten, ja, auch anhand von entsprechenden Reflexionsfragen, die im Buch auch dargelegt werden.
Die sind übrigens toll, diese Reflexionsfragen.
Vielen Dank, ja. Ich muss dazu sagen, Gisela habe ich schon mal einen kleinen Sneak Peek ins Buch gewährt. Das heißt, sie durfte das und hat es auch wirklich in Rekordzeit geschafft, das einmal durchzulesen. Und anhand dieser Reflexionsfragen kann ich mich eben bepunkten und bewerten. Und daraus entsteht quasi am Ende ein Bild eines Kompasses. Und wir alle haben, denke ich, so einen Kompass vor Augen, der in der Regel so eine Kompassrose hat, also wo quasi dann so diese Himmelsrichtungen ausgeprägt sind und. Und das wird am Anfang noch nicht so aussehen, wenn man diese Bepunktung macht, sondern es wird vielleicht etwas wild aussehen, etwas ungleichgewichtig und. Und all das sind Hinweise auf vielleicht blinde Flecken, auf Themen, wo ich nochmal hingucken muss, Fragen, wo ich mich nochmal tiefer eingreifen muss, Zusammenhänge, die ich vielleicht herstellen muss, auf Menschen, die ich zugehen muss. Ja, ist auch ein ganz wichtiges Element, finde ich, in diesem Zukunftskompass, eben nicht zu sagen, man setzt sich mal zu Hause hin und macht alles alleine, sondern man muss das ins Wort bringen, in den Austausch, in Netzwerkstrukturen.
Aber dann bring das mal ins Wort. Also was zeigt nach Norden? Was steht, wenn ich auf den Kompass Richtung Norden gucke? Welche Wörter stehen da?
Ja, das ist eine verführerische Frage, liebe Gisela, die ich in dem Buch selbstverständlich auch aufgegriffen habe, weil mein Kompass eben nicht eine Dimension hat, die nach Norden zeigt. Und das ganz bewusst, weil das würde ja bedeuten, ich müsste eine von den 8 Dimensionen als besonders zentral rausarbeiten. Ja. Und nach meinem Dafürhalten soll diese Rahmung des Zukunftskompasses eben bewusst Orientierung geben. Und Orientierung entsteht aus dem Zusammenspiel dieser 8 Dimensionen. Und genau daraus ergibt sich dann der jeweilige Nordstern. Das ist der eigentliche Clou. Ja.
Aber was kann dann da stehen im Nordstern? Ziel und Orientierung oder welche Keywords hast du da benutzt?
Ach so, von den Dimensionen meinst du jetzt? Ja, sag das doch. Ja.
Okay.
Nein, also ich habe zunächst mal das Thema Strategie und Zielklarheit. Ja, also man muss quasi wissen, wohin soll eigentlich die Reise gehen, um auch weitergehende Fragen beantworten. Wir haben das Thema fachliche Exzellenz und Professionalität. Auch wenn sich die Frage der Fachlichkeit im KI-Kontext wegentwickelt von einer reinen Wissensreproduktion hin zu einer Kontextualisierung, also Einordnenbarkeit und man muss eher Urteilsfähigkeit einbauen und dergleichen. Wir haben das Thema Werteorientierung und planetare Verantwortung, weil menschliches Handeln ist wertegeleitet, hat Bezugsrahmen und KI-Einsatz führt uns auch nochmal neu das Thema Grenzen von planetaren Ressourcen vor Augen. Deshalb ist diese Dimension für mich auch von besonderer Wichtigkeit. Das Thema wirtschaftliche Tragfähigkeit und Verantwortung spielt für Berufseinfänger, spielt für Menschen eine entscheidende Rolle. Ja, Menschen müssen von etwas leben. Das heißt, auch das Thema Broterwerb ist von besonderer Wichtigkeit, genau wie für die Organisation, als auch für die Gesellschaft. Ja, auch da geht es ja um das Thema Lohnabhängigkeit von Sozialsystemen und von Steuersystemen. Auch das gehe ich in dem Buch nochmal an.
Nochmal zwischengefragt, Berufsanfänger, Stichwort. Du sagst ja, es verschwinden Lernräume für Talente, Einsteiger und Berufsanfänger. Wie kann dagegen gesteuert werden?
Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, weil es gibt wirklich Untersuchungen und ich gehe da auch in dem Buch drauf ein, die sagen, naja, das ist ja wirklich interessant. Aufgaben, die von Berufseinsteiger, von Hochschulabsolventinnen, von Ausbildungsabsolventinnen gemacht wurden, Recherchen, Konzepte schreiben, Präsentationen und so weiter. Das kann ja eine KI total präzise, schneller, kostet auch weniger und. Ja. Also was heißt das? Ja, das heißt aber im Kern, dass quasi, wenn man das nicht tut, dass dann irgendwann natürlich auch der Nachwuchs fehlt. Also wer sollen denn eigentlich die Führungskräfte der Zukunft sein? Ja. Und nach meinem Dafürhalten und auch dazu zeige ich Lösungswege auf, geht es eben darum, dass man genau Berufseinsteiger auch anders einbindet, eben bewusst mit ihren menschlichen Fähigkeiten, also mit Dingen, wo es eben genau um diese Frage geht, Kontextualisierung einordnen, auch Kontakte herstellen, menschliche Interaktion fördern und dergleichen. Ja, das ist der relevante Punkt aus nach meinem Dafürhalten.
Wir haben jetzt nicht alle 8 Dimensionen genannt, was ja gut ist.
Das ist mir auch aufgefallen. Ja.
Was ja gut ist, weil die Menschen ja das Buch lesen sollen, das im Juli
stimmt,
erscheint.
Da war was. Ja,
wir machen
genau.
Da so einen schönen Cliffhanger draus und wenden uns einem anderen Aspekt zu, den ich auch ganz wichtig finde und der mir wirklich erst der ist mir durch dein Buch aufgefallen, dass es uns so gut geht, Thomas, und dass wir diesen satten Sozialstaat haben. Das liegt daran, dass ein erheblicher Teil der öffentlichen Finanzierung an Lohnarbeit gebunden ist. Also Steuern, Abgaben tragen diesen Staat, aber Maschinen, künstliche Intelligenz, die zahlen keine Sozialabgaben. Künstliche Intelligenz muss nichts abdrücken. Was bedeutet das für unser ganzes Sozialsystem, wenn diese zentralen Einnahmequellen so langsam austrocknen und sich dadurch ja auch die Bemessungsgrundlage verändert?
Also wenn das eindimensional so passieren würde, wäre es relativ schnell abzusehen, was passieren würde, nämlich sinkende Einnahmen bei wachsenden Ausgaben, weil die Sozialsysteme würden ja genau dadurch, wie soll ich sagen, besonders gefordert, sodass es eigentlich einen doppelten Spagat gibt, eine auseinanderklaffende Kluft sozusagen zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Ja, und dann auch irgendwann Zusammenbruch, oder? Genau. Wenn da niemand mehr ist, der das alles bezahlt und der dafür sorgt, dass gearbeitet wird und dieses System weiter bestehen bleibt.
Genau, das ist der Punkt. Und deshalb ist es eben mein Ansinn in dem Buch auch zu sagen, es geht wirklich darum, Relevanz auch bewusst zu schaffen. Ja, und Relevanz meine ich auch gesellschaftliche Relevanz und eben genau solche Systemlogiken und auch Fragen, wie allokiert sich eigentlich Kapital? Was heißt das auch im Hinblick auf Steuersysteme, auch Technologie, aber eben nicht nur Steuersysteme? Dazu komme ich wieder mit den 8 Dimensionen des Zukunftskompasses. Es ist eben nicht nur die wirtschaftliche Dimension, sondern es ist auch eine Werteorientierungsdimension. Es ist auch eine soziale Dimension, wie wir als Gesellschaft eigentlich miteinander umgehen, weil Lohn und Erwerbsarbeit macht auch etwas mit Identitätsfragen, auch mit Selbstbewusstseinsfragen und dergleichen. Und natürlich brauchen wir darüber sozusagen eine neue Form des Diskurses, einen Austausch. Wie wollen wir als Gesellschaft das eigentlich gestalten? Und auch dafür, wen wundert's, ja, kann der Zukunftskompass natürlich eine Rahmung bieten. Weil diese klassische Logik, Arbeit ist gleich Beitrag, ist gleich Finanzierung, die wird so nicht funktionieren. Und die Frage, gibt es sowas wie eine KI-Steuer oder sonstige Fragestellungen, das wird ja diskutiert, ist aber auch gar nicht so einfach zu beantworten, wenn eben gleichzeitig die Allokation eben von Ressourcen und dergleichen bei Big-Tech-Firmen außerhalb unseres Landes funktioniert. Also wie wird das überhaupt denn eigentlich, wie soll ich sagen, bemessen und bewertet, ja, und wenn ich quasi rein auf das Thema Besteuerung von Unternehmensgewinnen und dergleichen gehe, gibt es auch bilanzpolitisch ja in der Vergangenheit durchaus ein paar Schlagzeilen, wo deutlich wurde, dass das eben nicht so ohne weiteres zumindest diese Kluft auch auffangen kann. Ja. Gleichzeitig muss man bei dieser Dimension auch betrachten, wir haben auf der anderen Seite auch sowas wie einen demografischen Wandel. Das heißt, rein quantitativ haben wir ansonsten als Volkswirtschaft eben auch ein Problem, ja, weil es einfach die Menschen gar nicht gibt, die wir eigentlich bräuchten, um diese Lücken zu schließen.
Millionen Boomer gehen jetzt in Rente und es rückt
ich
zu
hörte
wenig
davon,
junges
genau.
Volk nach.
Exakt, exakt. Und auch da kann KI also segensreich wirken. So, nur mein Thema ist wirklich zu sagen, wir sollten das nicht einfach so geschehen lassen. Ja, wir als Menschen sitzen im Driver's Seat und das ist auch der Anspruch. Und das eben nicht blind und irgendwie aktionistisch zu tun, sondern reflektiert, auch in Form einer Rahmung. Dafür soll der Zukunftskompass dienen. Übrigens auch, um diese Diskursfähigkeit herzustellen, um solche Formate herzuschaffen, die ansonsten ja in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, in den Organisationen, bei den unterschiedlichen Berufsgruppen ja eh im Kopf entstehen. Und bevor Ängste weiter entstehen oder Fragen, bin ich dafür, das proaktiv aufzugreifen und deswegen auch in die Orientierung und die Reflexion zu gehen.
Genau. Und deshalb sind ja diese Reflexionsfragen, zu denen du ermunterst, auch so hilfreich. Und was ich klasse finde, sind diese Infoboxen und die Fazits Ende eines jeden Kapitels. Das ist toll für ungeduldige Leser und die anderen, die haben ja Zeit, die können ja dann wieder in Ruhe gucken. Sag mal, so eine typische Reflexionsfrage, bitte.
Naja, die Frage ist zum Beispiel, wofür wollen wir Technologie überhaupt einsetzen? Mhm. Ja, Klassiker in einer Organisation, so ein Drittel ist total dafür, nach dem Motto, boah, ich habe mal ausprobiert mit KI, X und Y, das geht doch, warum machen wir das eigentlich nicht? Anderes Drittel ist total dagegen, weil wir haben Angst und oh Gott, das geht doch nicht und KI ist doch nie so gut wie der Mensch und Erfahrungswissen und. Und ein anderes Drittel steht in der Mitte. Und dann diese Frage zu stellen, wofür wollen wir Technologie überhaupt einsetzen? Woran orientieren wir das?
Euphorie, Ablehnung und dann die Mitte. Und denen stellst du diese Frage.
Ja, um das diskursfähig zu machen und auch zu sagen, es geht nicht, wir setzen nicht Technologie ein um der Technologie willen, sondern wir müssen es framen. Wir müssen das in unsere Gesamtrahmung und unsere Entscheidungsprozesse auch einbauen. Und dafür dient eben dieser Zukunftskompass, weil die 8 Dimensionen, da ist zum Beispiel das Thema Technologieorientierung und digitale Souveränität, ist eins davon. Aber es gibt noch 7 andere. So. Und das eben in diesen Auswahl oder in diesen Reflexionsraum reinzubringen, das ist eigentlich mein Anliegen. Und dann kommt nämlich raus, dass diese Frage, diese Reflexionsfrage, wofür wollen wir Technologie überhaupt einsetzen, auch sehr mit dem Thema Strategie und Zielklarheit zusammensetzt. Also was wollen wir überhaupt? Und wenn diese Frage der Strategie und Zielklarheit nicht geklärt ist, dann kann ich Technologie für alle so nichts einsetzen. Das ist immer irgendwie richtig oder falsch. Also es hilft nicht. Ja? Und genau deshalb dienen diese Reflexionsfragen.
Wenn ich gefragt würde, warum soll man das Buch von Thomas Müller lesen, dann würde ich sagen, weil der unseren Zukunftsmut fördern möchte. Wozu möchtest du uns alle ermutigen?
Also ich möchte ermutigen, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz, mit den Auswirkungen, aber auch mit der Frage, was zeichnet uns selber aus? Also als Person, als Organisation, als Gesellschaft, welche Dimensionen sind von besonderer Wichtigkeit? Wo müssen wir auch hingucken? Was ist auch zukunftsträchtig? Sich wirklich bewusst auseinanderzusetzen und sich auch mit der Technologie zu beschäftigen. Das war für mich übrigens auch Triebfeder, dieses Buch überhaupt zu schreiben. Also ich sag mal so, man könnte ja auch sagen, warum kommt jetzt ein Geschäftsführer auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Hat ja nichts anderes zu tun, ja? Weil mich das wirklich von Anfang an fasziniert hat und ich habe mich da selber in jeder freien Sekunde reingefuchst, was ist das überhaupt, was hat das für einen Impact und ich bin überzeugt davon, das hat einen riesen Impact. Mhm. Also ich mache so eine kleine historische Zeitreise durch die Arbeit und sage, es hat mindestens so einen hohen Impact wie das Thema Internet, ehrlich gesagt darüber hinausgehend, also ich kenne ja noch die Zeiten vor dem Internet und sage, wir müssen jetzt spätestens jetzt damit starten, uns aktiv quasi damit auseinandersetzen, aktiv die Zukunft zu gestalten, sich auch mit eigenen Fragen auseinanderzusetzen. Und wir dürfen vor allem nicht zulassen, Verantwortung an Technologie zu delegieren.
Ja. Das Buch ist kein Ratgeber und kein Zukunftsorakel, sondern was?
Das Buch ist in allererster Linie sozusagen eine Reflexionshilfe, wo es im Wesentlichen darum geht, zu reflektieren, klarer zu denken, bessere Fragen zu stellen, bewusster entscheiden zu können und auch den eigenen Weg zu finden. Den eigenen Weg sowohl als Mensch, als auch als Organisation, als auch als Gesellschaft. Also ich glaube übrigens auch, wir stehen neben der organisationalen Ebene auch als Gesellschaft vor einer entscheidenden Frage. Wie wollen wir eigentlich zukünftig gesellschaftliche Prozesse gestalten und aushandeln? Ja, es gibt ja heute schon Überlegungen, wäre es nicht besser, auch in politischen Systemen künstliche Intelligenz einzusetzen. Man stellt sich das mal vor, da gibt es demnächst keine Ministerin, keinen Minister mehr, da gibt es künstliche Intelligenz. Unvorstellbar heute, ja, wenn wir jetzt hier sitzen. Ich wüsste gar nicht, ob das nicht wählbar wäre, so, oder gewählt würde. Ja. Auch das Thema medizinische Ergebnisse. Wie ist die Akzeptanz von künstlicher Intelligenz eigentlich bei medizinischer Diagnostik und so weiter? Das sind schon Fragen, die wären vor 5 Jahren vielleicht noch anders gewesen. Und deshalb geht es mir darum, wir brauchen eine Orientierung, das ist meine feste Überzeugung, auch als Geschäftsführer, zu sagen, was ist eigentlich mein Blick auf die Welt und wie habe ich selber eigentlich Orientierung gefunden und wie orientiere ich mich eigentlich in Managemententscheidungen, aber auch als Mensch und als gesellschaftlicher Akteur. Und das war mir ein Anliegen, das bewusst mal eben nicht nur quasi verbal rüberzubringen, sondern auch in so einem doch sehr intensiven und anstrengenden, auch mit der KI als Sparringspartner anstrengenden Schreibprozess quasi niederzuschreiben.
Der Schreibprozess hat sich sehr gelohnt. Ein toller Satz aus deinem Buch heißt: Vielleicht liegt die größte Gefahr unserer Zeit nicht darin, dass KI zu mächtig wird, sondern dass Menschen sich selbst für zu klein erklären. Wer das verhindern möchte, der sollte dieses Buch lesen. Relevanz im KI-Zeitalter, der Zukunftskompass für Menschen, Organisationen und Gesellschaft. Wann erscheint es, Thomas?
Es erscheint am 28. Juli, Vorbestellungen ab jetzt möglich.
Ich bin Gisela Steinhauer und wünsche dem Buch und dir, Thomas Müller, den größtmöglichen Erfolg. Vielen Dank, dass ich deinen Podcast moderieren durfte.
Ganz herzlichen Dank, liebe Gisela, für deine Mühen, fürs Lesen, für die tollen Fragen und für die Moderation. Ganz herzlichen Dank.